So, erst herzlich willkommen zu dem vorletzten Talk für heute in diesem Saal. Ups, mein Sprechen. Genau, wir haben ein ernstes Thema, was viele Leute immer gerne so auf einfache Sachen herunterbrechen, nämlich Energiewende. Und viele denken einfach nur, wir müssen was mal die Kraftwerke austauschen, die Kohlekraftwerke weg und Erneuerbare hin. Aber da gibt es noch viel, viel mehr zu tun. Und was das alles ist, erzählt euch jetzt Nick. Viel Spaß.
Ja. Ja, danke schön. Genau, wir wissen alle, Klimawandel ist echt scheiße. Also wir bekommen es jetzt mit, morgen soll es 34 Grad werden. Das ist schon eher unangenehm. Und in Zukunft wird es leider sehr viel häufiger. Zum einen, weil es irgendwie wärmer wird und zum anderen, weil es dann auch noch weiter auseinander geht. Es wird tendenziell, die Extreme werden häufiger. Ja, und es ist halt einfach echt scheiße, so, wenn man es sehr, sehr, sehr platt sagt. Und da sterben irgendwie Menschen am Ende dran. So, das möchte man einfach nicht. Und da gibt es ein paar verschiedene Ursachen, das ist zum Beispiel die Tierhaltung und unsere Landnutzung, ist auch ein total spannendes Thema, aber jetzt nicht gerade hier so unbedingt. Und ein anderer Punkt, der total wichtig ist, ist halt Nutzung von Energie in verschiedenen Formen. Das ist irgendwie für Computer, das machen wir ganz gerne, das braucht aber halt Energie irgendwie. Wir brauchen es aber auch irgendwie für Heizen, das ist mega energieintensiv. Wir brauchen es aber auch zum Beispiel für unseren Transport. Wenn wir uns Computer angucken, naja, dann brauchen die Strom. Also die laufen halt nicht auf Erdöl oder auf sonst was, zumindest nicht direkt, sondern die laufen halt auf Strom. Wenn wir uns aber zum Beispiel das Heizen angucken und überlegen, wie könnten wir das denn hinbekommen, dass es vielleicht etwas weniger Klimawandel verursacht, dann gibt es da theoretisch verschiedene Lösungen, zum Beispiel irgendwie Wasserstoff oder was auch immer. In der Praxis läuft es aber viel darauf hinaus, dass wir in Zukunft das mehr elektrifiziert haben, also zum Beispiel durch Wärmepumpen, die verbrauchen Strom, aber es gibt auch viele andere Lösungen wie Solarthermie oder Geothermie und anderes, aber Strom ist ein Punkt, der dann mehr wird. Aber auch zum Beispiel beim Transport, da kann man ein Fahrrad fahren, das verbraucht keinen Strom, aber irgendwie ein Zug oder ein Elektroauto, das braucht halt Strom, optimalerweise läuft es nicht mit Diesel, also der Zug. Genau, aber man kann auch irgendwie zum Beispiel einen Schwerlastverkehr, da gibt es auch E-Lkw, falls Leute E-Lkw total interessieren, ich kann den Elektro-Trucker total empfehlen als Kanal, das ist mega interessant. Ich habe auch letztens beim Spazierengehen bei mir in der Nähe einen Bagger gesehen, der gerade an der Ladestation stand. Also es ist etwas, was schon ziemlich im Kommen ist, es ist natürlich noch super wenig im Verhältnis zu dem, was alles mit Diesel und Benzin rumläuft. Aber auch da sehen wir, das gibt so einen Trend zur Elektrifizierung. Genau, und einer der Punkte, warum wir elektrifizieren, ist halt, dass wir Strom ziemlich gut herstellen können. Also wir können irgendwie Windstrom nutzen, das können wir auf See nutzen, also im Meer. Das können wir aber auch an Land nutzen, wir können aber auch Solar nutzen. Und das ist jetzt, jeder Streifen ist ein Jahr, das sieht man leider nicht so gut, weil die Schrift sehr klein ist. Aber man sieht, es ist über die letzten Jahre alles ein ziemlicher Ausbau gewesen davon. Es gibt aber ein größeres Problem an der Sache, und das ist, dass Wind und Sonne sind volatil. Das heißt, die erzeugen halt nicht immer gleich Strom, sondern die erzeugen halt dann Strom, wenn zum Beispiel die Sonne scheint. Und nachts scheint die Sonne halt leider einfach nicht. Und manchmal ist es auch windstill. Und das ist halt irgendwas, was man technisch sinnvoll mit umgehen muss. Wir haben auch das Problem, dass die Erzeugung immer dem Verbrauch entsprechen muss. Es muss zu jedem Zeitpunkt, wenn ich irgendwo eine Glühbirne anmache, oder eine LED hoffentlich, dann muss der Strom halt irgendwo herkommen. Und das funktioniert halt zusammen, hat das irgendwie erstmal so ein paar Probleme, wenn man das zusammenfügt, weil ich halt nachts zum Beispiel mein Licht nutzen möchte und wenn da halt kein Wind ist, dann habe ich da ein gewisses Problem erstmal. Und ein nächstes Problem ist dann noch, dass die Elektrizität auch eher schwierig zu speichern ist. Also Batterien und so können wir natürlich alles nutzen, ist aber halt auch teuer und es verbraucht Ressourcen und es ist alles so ein bisschen suboptimal. Genau, wenn wir uns jetzt das mal angucken, was wir zum Beispiel an Erzeugung so haben, das ist jetzt von letzter Woche, weil diese Woche ist noch nicht vorbei und dann sieht der Graph irgendwie komisch aus. Deswegen habe ich jetzt mal letzte Woche genommen. Und wenn man sich da anguckt, naja, dann haben wir halt Wind offshore und onshore und wir haben Solar. Wenn man das dann so übereinander packt, dann sieht man etwa, wie viel wir an Erzeugung aus diesen Volatilen haben. Und dann kann man sich auch nochmal angucken, was haben wir denn so an Last, an Strom? Das ist jetzt für Deutschland und Luxemburg zusammen. Ich sage nachher, warum da auch noch Luxemburg mit einmal mit da drin steckt bei uns. Genau, man sieht aber, da ist irgendwie schon ein ziemlicher Abstand zwischen dem, was wir erzeugen können aus jetzt hier nur Wind und Solar und dem, was wir tatsächlich an Verbrauch haben, an Last. Genau, wir haben natürlich auch noch andere Erzeugungen. Wir haben zum Beispiel Biomasse, Laufwasser. Geothermie ist bisher super minimal, aber das kommt vielleicht in Zukunft noch mal ein bisschen mehr. Da kommen wir dann schon mal ein bisschen näher dran. Wir haben auch noch unsere Fossilen. Und da wird es jetzt ein bisschen interessanter, weil die Fossilen sind natürlich schlecht fürs Klima. Aber was man damit halt machen kann, ist zum Beispiel, wenn man sich hier die Braunkohle anguckt, dann erzeugt man mehr Braunkohle dann, wenn man halt gerade besonders viel Strom braucht. Also insbesondere der Abstand von dem, was an Erzeugung sonst so da ist, was wir an Verbrauch brauchen, besonders groß ist, dann erzeugt man halt besonders viel davon. Und wenn man gerade viel mehr Solar und Wind schon im Angebot hat, als man überhaupt braucht, dann kann man halt weniger erzeugen. Man könnte möglicherweise auch einfach das ganze Kraftwerk abschalten. Das ist bisher leider aus verschiedenen Gründen noch nicht unbedingt der Fall. Und man sieht auch, wenn das Solar größer ist als das, was wir überhaupt, oder also die obere Kante größer ist als das, was wir in Last haben, dann laufen unsere Kohlekraftwerke teilweise immer noch. Und das ist halt irgendwie echt schlecht, weil das erzeugt CO2-Emissionen, aber eigentlich nicht wirklich irgendwas Sinnvolles für uns, weil wir haben genügend Strom in diesem Augenblick. Genau, wir haben auch noch was anderes Cooles und das sind Speicher, insbesondere Pumpspeicher. Die pumpen eben Wasser nach oben, das ist dann Energie durch die Lage und das kann man auch wieder runterlassen und dann erzeugt das Strom. Und da sieht man, die sind deutlich flexibler, also die erzeugen tatsächlich immer dann Strom, wenn man ihn gerade wirklich braucht, was total praktisch ist und toll, dass wir eben diese Technologie an Speichern haben. Genau, und da sieht man, so sollte es idealerweise funktionieren und am besten sehen auch unsere anderen fossilen Kraftwerke mehr so aus, was hier aktuell durch die Speicher erzeugt wird. Wir haben aber natürlich auch, es ist ein Speicher, ich muss den auch aufladen, um da was rausnehmen zu können. Das ist natürlich die Frage, wann lade ich diesen Speicher auf? Idealerweise lade ich ihn natürlich dann auf, wenn ich gerade Unmengen an Strom zur Verfügung habe und der irgendwie alles aus Wind und Solar kommt. Genau, und das ist jetzt das, was praktisch negativ ins Negative geht. Das ist das, was dann durch den Speicher verbraucht wird, um erstmal Wasser nach oben zu pumpen. Und in Theorie könnte man das in Zukunft halt auch durch einen Lithium-Ionen-Akku, der wird dann einigermaßen ähnlich wie das aussehen. Und wir sehen jetzt schon, die Last und Erzeugung, die sind schon deutlich näher aneinander dran gekommen. Wir haben auch noch was anderes, das ist der internationale Stromhandel. Also wir können irgendwie Strom ins Ausland verkaufen und wieder reinbekommen. Und das ist jetzt hier auch noch mit da drin. Da ist jetzt das, was von Batterie ist und das, was wir ins Ausland exportieren, das ist jetzt hier nicht wirklich gut erkennbar. Aber was man dann doch am Ende erkennt, naja, am Ende kommen wir dahin, dass die Last und die Erzeugung halt zu jedem Augenblick nahezu dasselbe sind. Da gibt es so kleine Abweichungen, weil man halt irgendwie auch Verluste im Netz hat und so andere Sachen. Genau, und manchmal sind Prognosen halt auch nicht 100% korrekt, aber im Zweifel kommt man schon wirklich nah dran. Genau, wenn man sich jetzt praktisch diese aktuelle Woche anguckt, aber vor 5 Jahren, dann sieht man, das sah in der Vergangenheit noch ganz anders aus. Also früher, vor 5 Jahren, es ist eigentlich nicht so lange her, da hatten wir noch ziemlich viel Atomkraft bei uns. Das haben wir zum Glück inzwischen nicht mehr. Was man aber auch sieht, dass zum Beispiel die Braunkohle, die ist dann noch viel mehr, als sie heutzutage ist, einfach als so ein Band durchgelaufen. Die hat praktisch einen Großteil der Woche einfach immer dieselbe Menge an Energie erzeugt. Genau, und Solar war halt, das hatten wir schon auch, aber das war schon deutlich weniger als das, was wir jetzt 5 Jahre später haben. Genau, und dieser Paradigmenwechsel, den man da drin hat, der sorgt halt auch darüber, dass man das, wie man es heute beschreibt, mit ganz anderen Konzepten beschreibt. Und früher hat man das zum Beispiel als Grundlast bezeichnet, wenn das Ding halt einfach die ganze Zeit durchgelaufen ist. Und das sind Konzepte, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr benutzt. Ist aber trotzdem wichtig zu wissen, dass viel von der Diskussion immer noch von diesen Konzepten abhängt, die wir früher mal hatten. Also Grundlast ist so ein politischer Begriff, der irgendwie immer noch mal auftaucht, dass Atomkraft ja grundlastfähig ist und dass es total toll wäre, obwohl wir das heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen. Genau, wir haben auch noch so ein paar andere Trends, zum Beispiel, dass wir immer mehr Batterien haben. Man sieht jetzt hier, dass aktuell noch sehr viel Heimspeicher sind. Was man aber auch sieht, ist, dass es ganz viele Anschlussanfragen für große Batterien gibt. Das sind dann Unternehmen, die sehr, sehr große Batteriespeicher aufbauen wollen. Und was man hier sieht, die haben insgesamt Anfragen für 226 Gigawatt. Das ist wirklich, wirklich viel. Also wenn man sich das vorher angeguckt hat, wir haben meist irgendwie so bis maximal 75 Gigawatt an Last und Erzeugung in Deutschland überhaupt. Und da sieht man schon an diesen Zahlen, diese 226 Gigawatt, das ist so viel, das kann praktisch gar nicht kommen, weil das Netz damit gar nicht zurechtkommt. Und das ist schon ein ziemlich krasser Punkt, dass wir eigentlich so viel zubauen wollen an Batterien und dass es inzwischen so profitabel ist, dass man das in so großen Größenordnungen hat, dass man es eigentlich gar nicht mehr ans Netz angeschlossen bekommt. Genau, es gibt aber auch noch andere Sachen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Biomasse, die ist vorher auch einfach nur so ein Band gewesen, aber Biomasse kann man auch total gut flexibilisieren, weil Biomasse, zum Beispiel irgendwie Mais-Silage, die kann man einfach auf einen Stapel werfen und dann liegt die da halt rum und dann kann man die relativ easy speichern. Das ist irgendwie technologisch relativ easy, das zu speichern. Man kann aus dieser Biomasse dann eben Biogas machen, das ist primär Methan und das kann man auch relativ easy speichern, ist ein bisschen teurer dann, muss man halt einen Gasspeicher bauen, ist aber eigentlich, wissen wir auch ziemlich genau, wie man das machen kann und am Ende kann man aus dem Biogas dann halt eben Strom erzeugen und nebenher noch Wärme. Genau, und genauso wie eben zum Beispiel ein Gaskraftwerk flexibel ist, könnte man auch diese Biomasse sehr viel stärker flexibel ausbauen, dass sie eben dann Strom erzeugt, wenn man den Strom tatsächlich braucht und nicht einfach so 24/7 durchgehend, egal ob man den Strom eigentlich braucht oder nicht braucht. Genau, und dadurch, dass Biomasse und Biogas gut speicherbar, das habe ich eigentlich schon gesagt. Genau, man hat aber noch andere Punkte, das ist zum Beispiel die Flexibilität in der Nachfrage. Wenn man zum Beispiel Wärme haben möchte, also wir brauchen alle Wärme für alles Mögliche, dann kann man die ziemlich gut mit Wärmepumpen erzeugen. Also eigentlich verschiebt man die Wärme nur, aber das ist, im Prinzip erzeugen wir Wärme. Und Wärme kann man aber relativ gut speichern. Also wenn man ein gut isoliertes Haus hat, dann kann ich das im Winter theoretisch halt auch statt auf 20 Grad an einem eher sonnigen oder windigen Tag mal auf 24 Grad aufwärmen, solange mir das persönlich irgendwie noch akzeptabel erscheint. Und dann kann ich es nachts vielleicht einfach etwas langsamer runterkühlen lassen und brauche dann halt eben in der Nacht, wenn ich wenig Strom habe, weniger Strom und tagsüber, wenn ich gerade total viel Strom im Überangebot habe, mehr Strom und habe damit halt sozusagen einen Batteriespeicher oder anderes ersetzt und habe eben so eine Flexibilität in der Nachfrage. Das gibt es auch in energieintensiven Industrieprozessen. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas zerkleinern muss, dann ist das also was Ähnliches wie ein großer Industriemixer. Dann ist das zum Beispiel teilweise sehr energieintensiv. Und in der Regel habe ich halt vorher irgendwie einen Puffer, das wird irgendwie angeliefert. Habe ich danach einen Puffer, das schmeiße ich irgendwo auf eine Halde und verwende es dann später. Und diese Prozesse, wenn die nicht 24/7 durchlaufen, kann ich die natürlich genau dann machen, wenn der Strom gerade super viel zur Verfügung steht. Genau, das heißt, es ist ein weiterer Aspekt, wie man eben die Erneuerbaren besser nutzen kann. Genau, man möchte trotzdem aber immer noch so eine Langfristspeicherung haben, weil die anderen Sachen, die sind meist eher kurzfristig. Also Wärme kann man halt nicht wochenlang im Haus speichern, sondern irgendwann wird es auch kalt. Genau, und eine recht zuversichtliche Möglichkeit, wie man das machen kann, ist eben Wasserstoff. Im Prinzip nimmt man einen Elektrolyseur, um das Wasser um Strom zu Wasserstoff zu machen. Und Sauerstoff kommt auch noch nebenbei her, aber den kann man auch einfach in die Umwelt entlassen, weil ja, unsere Umwelt besteht aus ziemlich viel aus ziemlich viel Sauerstoff. Genau, und dann kann man eine Brennstoffzelle nehmen oder auch ein Gaskraftwerk und kann eben dann den Wasserstoff wieder zurück zu Strom und so ein bisschen Wärme umwandeln. Genau, also insgesamt sieht man, dass es ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, um Speicher mehr auszubauen, um Flexibilität mehr zu nutzen. Das Problem ist, das machen wir vielfach einfach nicht. Also es ist halt technisch eigentlich relativ easy. Wir wissen grundsätzlich, wie man das macht. Man muss halt irgendwie einen Gasspeicher, eine Biogasanlage anbauen und dann funktioniert es halt. Wir machen es aber nicht. Und das liegt halt öfters mal irgendwie an politischen Ursachen, zum Beispiel bei der Biomasse, dass halt die Betreiber im Prinzip einfach immer gleich viel Geld bekommen, komplett egal, ob man den Strom gerade braucht oder nicht. Das sind so Sachen, die haben sich jetzt zum Glück in der letzten Legislatur auch verändert. Es ist sehr viel besser geworden, aber es sind Sachen, die brauchen halt leider dann irgendwie auch ein bisschen in der Umsetzung. Genau. Wir haben natürlich einen grundsätzlichen Punkt. Es gibt die zeitlichen Unterschiede. Es ist nicht immer windig. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt. Es ist nicht immer überall gleich windig. Also nur weil es in Karlsruhe gerade nicht windig ist, heißt es ja nicht, dass es in Berlin vielleicht nicht trotzdem windig ist. Also bei Solar ist der Effekt ein bisschen niedriger. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Wind angucken, dann haben wir jetzt hier in dem Beispiel zum Beispiel Mailand, ist nicht so super windig, aber dafür ist es dann in Karlsruhe einiges windiger. In dem Fall ist es jetzt allgemein sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Das ist dann ein bisschen besser zu erkennen im Bild. Aber der Grundsatz ist, glaube ich, relativ erkennbar. Und wir haben eine total tolle Sache. Wir können den Strom von A nach B transportieren. Das wissen wir auch schon relativ lange. Das ist halt ein Übertragungsnetz von Strom. Und dann kann man eben zum Beispiel, wenn es in Karlsruhe nicht windig ist, trotzdem irgendwie den Strom aus der Nordsee nutzen, wenn es gerade in der Nordsee windig ist. Genau. Und das ist eine total tolle Sache, dass wir das so machen können. Es hilft uns unfassbar, die Erneuerbaren besser nutzen zu können. Es hat aber natürlich auch so ein paar Einschränkungen. Es ist keine ganz perfekte Sache. Es kann zum Beispiel nur begrenzt viel transportieren. Also wenn ich irgendwo eine Leitung hinbaue, dann geht da halt nur so und so viel durch. Das ändert sich dann irgendwie auch nach Temperatur und was auch immer alles ein bisschen. Aber grundsätzlich geht da nur begrenzt viel durch. Und ein anderes Problem ist, wenn ich das jetzt ausbauen möchte, um da mehr Strom rüber zu bekommen, dann ist es ziemlich ressourcenaufwendig und es ist auch teuer. Deswegen möchte man das halt, man möchte so viel ausbauen, wie sinnvoll ist, aber man möchte da halt auch nicht komplett viel zu viel hinbauen. Genau. Und insgesamt ist es halt daraus folgend so ein bisschen, man sollte das Netz halt schon einfach effizient nutzen. Und im Grundsatz war das früher auch schon so, aber heute ist es halt nochmal viel wichtiger, dadurch, dass wir diese ganzen Flexibilitäten haben und dass wir jetzt halt zum Beispiel aus Wind Strom erzeugen haben. Und bei einem Kohlekraftwerk ist mir das eigentlich relativ egal, wenn ich da... Also früher war es einfach nicht so wichtig. Heute ist es ziemlich wichtig und in Zukunft wird es aber nochmal wichtiger, dadurch, dass ich dann die Speicher und die Flexibilitäten habe. Genau. Und was wir insgesamt aus diesem ganzen System haben, ist natürlich ein gigantisches Optimierungsproblem. Und das ist irgendwie für Leute, die gern Sachen mit Computern machen, ist das eine total tolle Sache. Da kann man sich total drüber freuen, irgendein Riesenproblem zu haben und dann zu gucken, wie kann ich das denn effizient mit meinem Computer lösen. Und wenn ich das irgendwie so zentralisiert mache und mir überlege, ich könnte einfach jeden beliebig steuern, jede kleine Anlage und was auch immer, dann funktioniert das. In der Praxis ist das halt aber leider gar nicht so einfach. Weil es gibt irgendwie total viele Teilnehmende und die haben irgendwie alle ihre eigenen Ziele. Also irgendwie die Biogasanlage, die gehört halt in der Regel irgendwelchen Leuten, die zum Beispiel Landwirtschaft machen. Da ist es irgendwie in unserer aktuellen politischen Welt und Lage schwierig, ihnen einfach mal vorzuschreiben, was sie jetzt mit ihrer Anlage machen wollen. Deswegen passiert das halt nicht. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber es ist eher unrealistisch, dass es passieren würde. Genau, und es hat aber zwei Aspekte. Es ist zum einen die Frage, wo wird denn etwas neu gebaut? Also mein Problem, baue ich jetzt mehr Windkraftanlagen in der Nordsee oder baue ich vielleicht in Baden-Württemberg mehr Windkraftanlagen oder Elektrolyseure oder Speicher oder Gaskraftwerke oder was auch immer? Wo stelle ich die überhaupt erstmal hin? Und dann gibt es aber auch noch die Frage, wie betreibe ich das Ding denn dann? Also wenn ich jetzt meinen Batteriespeicher habe, wann lade ich da Strom rein, wann speise ich den wieder aus? Und das sind im Prinzip zwei so verschiedene Sachen. Das eine ist so mehr kurzfristig, wie ich das optimiere, das andere ist langfristiger, wo baue ich denn überhaupt jetzt neue Anlagen hin? Und im Prinzip, mehr oder weniger, wie wir es aktuell machen, damit umzugehen, dass es so viele verschiedene Teilnehmer gibt, das ist die Energiemarktliberalisierung. In der EU machen wir das so seit 1996 mit ganz vielen verschiedenen Zwischenschritten. Man kann es nicht so ganz genau sagen, wann es angefangen hat, aber so etwa seit 1996. Und was irgendwie aus dieser Energiemarktliberalisierung folgt, ist, dass sich halt irgendwie dieses gesamte System um Geld dreht. Also jede dieser Entscheidungen, ob irgendwo ein Kraftwerk gebaut wird oder nicht, basiert halt auf Geld. Wie ich das Ding betreibe, das basiert halt auch auf Geld. Genau. Und wenn man über Geld redet, ist die CO2-Bepreisung irgendwie ein wichtiger Punkt dabei. Genau, weil wir wollen ja unser CO2 reduzieren. Und eine Möglichkeit, wie man irgendetwas reduzieren kann, wäre, ich verbiete einfach, dass man CO2 emittiert. Das kann man aber halt nicht irgendwie von heute auf morgen verbieten, weil unsere gesamte Welt basiert irgendwie darauf, CO2 zu emittieren. Und so eine mehr oder weniger funktionierende Zwischenlösung, die man sich ausgedacht hat, naja, vielleicht kann man es wenigstens einfach teurer machen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie CO2 emitiere, dann muss ich halt Geld dafür zahlen. Genau, das haben wir jetzt schon eine ganze Zeit so und das funktioniert auch so ganz grob. Und da kommt halt Geld bei raus für den Staat, weil die Unternehmen müssen irgendwie Geld dafür zahlen jetzt, wenn sie CO2 emittieren. Das Geld kann ich verschieden nutzen. Ich kann zum Beispiel nutzen, um meinen Strom allgemein wieder günstiger zu machen. Das hat dann die Folge, dass halt Solar insgesamt günstiger wird und halt Kohlestrom insgesamt teurer. Und das hilft uns sehr doll, dass wir halt eben diese externen Probleme von irgendwie Klimawandel und was auch immer, dass es eben bei den Leuten, die die Entscheidung treffen, ob sie jetzt ein Kohlekraftwerk bauen oder nicht oder ob sie das weiter betreiben oder abschalten, genau, es hilft dabei, dass die praktisch mehr darüber nachdenken, sehr grob gesagt. Eine andere Möglichkeit wäre das Klimageld. Das ist viel diskutiert. Aktuell nutzen wir das Geld primär, um zum Beispiel Netzentgelte zu reduzieren für die EEG-Umlage, aber auch für Forschung und für alles Mögliche. Genau, das wäre aber vielleicht auch eine ganz sinnvolle Möglichkeit. Und es ist ein bisschen die Frage, naja, wie machen wir das denn jetzt aber ganz konkret? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache, wie wir es im Prinzip aktuell machen, ist das sogenannte Uniform Pricing. Das heißt, wir tun so, als wenn Strom, also unser Stromnetz, einfach eine Kupferplatte wäre, eine riesengroße, dicke Kupferplatte, wo ich im Prinzip an einer Seite Strom reinpumpen kann und dann kommt er auf der anderen Seite genauso wieder raus. Und es ist mir komplett egal, wo irgendetwas steht. Genau, das hat gewisse Vorteile. Zum Beispiel sind irgendwie die Preise alle gleich und hat man irgendwie einen effizient funktionierenden Markt. Genau, und das hat irgendwo schon durchaus seine Vorteile. Zum Beispiel dadurch, dass ich irgendwie ein Power Purchase Agreement machen kann. Das sorgt dafür, dass eher neue Anlagen gebaut werden. Genau, ich kann den Strom auch an Börsen handeln. Das ist das, wie wir sehr viel von unserem Strom handeln. Genau. Es gibt aber natürlich auch ein Problem. Nur weil ich so tue, als wenn es kein Netzengpass gäbe, gibt es den natürlich trotzdem immer noch. Also nur wenn ich einfach so tue, als wenn mein Stromnetz beliebig viel Strom transportieren kann, habe ich halt im Zweifel, so schmilzt halt meine Leitung durch und das will man nicht. Deswegen macht man da was dagegen. Das nennt sich dann Redispatch. Das bedeutet im Prinzip, naja, der Netzbetreiber geht hin und sagt, ist eine schöne Idee, die ihr da habt, wie ihr Kraftwerk betreiben wollt, aber macht ihr jetzt nicht, ihr erzeugt jetzt mehr Strom oder ihr erzeugt jetzt weniger Strom. Oder ihr müsst den jetzt einspeichern oder wieder ausspeichern bei einer Batterie. Genau, und das kostet natürlich irgendwie was, weil in der Praxis, so wie es bei uns funktioniert, wird es halt den Unternehmen nicht einfach vorgeschrieben, sie sollen jetzt mehr Energie erzeugen, sondern sie bekommen auch noch Geld dafür, dass sie mehr Energie erzeugt haben. Und insgesamt kostet das ziemlich viel. Das ist aktuell so ungefähr 3 Milliarden Euro pro Jahr bei uns in Deutschland. Man hat aber noch weitere negative Seiteneffekte. Zum einen produziert das insgesamt mehr CO2. Ich gleich warum. Und zum anderen führt das eben zu falschen Strompreisen. Und das hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, wenn man aber sein gesamtes System darauf ausgelegt hat, dass die Investitionen und wie betreibe ich die Anlagen immer auf dem Strompreis basiert, dann führt das halt zu total wirren Effekten, die ziemlich schädlich sind. Genau, und ein Punkt ist zum Beispiel, wenn man jetzt den 8.1. und den 9.1. vergleicht, ich habe irgendwie einen Tag, da ist es im Norden in Deutschland total windig. Ich habe einen anderen Tag, da ist es im Süden von Deutschland total windig. Und das kann tendenziell dazu führen, wenn es eben im Norden sehr windig ist und im Süden wenig, dann wird halt Strom tendenziell vom Norden nach Süden transportiert. Dann habe ich da einen Netzengpass, möglicherweise, wenn ich zu viel transportieren möchte. Genau, und wenn ich jetzt diesen Netzengpass habe und ich möchte dagegen regeln, dann ist die Lösung halt, naja, ich fahre halt die Windkraftanlage im Norden runter. Und im Süden muss ich halt irgendwas anderes hochfahren. Ich kann aber keine Erneuerbaren hochfahren, weil die nutze ich ja schon alle. Das heißt, in der Praxis fahre ich dann halt ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk hoch. Und wenn ich irgendwie in mein Kohlekraftwerk hochfahre und die Windkraftanlage abschalte, dann führt das halt zu zusätzlichen CO2-Emissionen. Genau. Und die Tendenz ist dann eben, dass ich Erneuerbare abregel und Fossile hochfahre. Theoretisch kann das auch mal andersrum passieren. Aber in der Praxis hat man schon so eine Tendenz dazu, dass man halt eher diesen Fall hat. Genau, und das führt aktuell zu so etwa 1 Million Tonnen CO2 pro Jahr zusätzlich bei uns in Deutschland. Man hat aber noch ein anderes Problem, dass man eben falsche Strompreise hat. Und der Punkt ist, wenn ich jetzt in Süddeutschland zum Beispiel eine Batterie rumstehen habe, also eine große, wo ich eben Strom einspeise und ausspeise, je nach Strompreis, und ich habe jetzt im Norden total viel Wind, dann habe ich überall in Deutschland geringe Strompreise, weil ich praktisch ein Überangebot habe. Das ist, ja, es funktioniert halt irgendwie so. Und wenn ich jetzt als Betreiber von dieser Anlage habe ich dann einen geringen Preis, das heißt, ich speichere ganz viel Energie ein, da kommt danach der Netzbetreiber um die Ecke und sagt, du, wir müssen jetzt aber wegen Netzengpass hier das Gaskraftwerk hochfahren, dann führt es halt am Ende dazu, dass ich meine Batterie lade, aber mit Strom aus einem Gaskraftwerk. Und das ist halt gar nicht mehr so sinnvoll. Genau, und das ist halt aber das, was dann leider passiert. Genau, und eben für die Frage des Preises ist immer nur die Summe von Produktion und Nachfrage relevant und nicht das, wie viel Strom denn tatsächlich überhaupt da ist, den ich einspeisen könnte. Genau. Da gibt es eine Lösung für, wie man dieses Problem lösen kann. Ich mache einfach ganz viel Netzausbau. Wenn ich ein riesengroßes Netz hinbaue, dann kann ich im Prinzip weiterhin so tun, als wenn mein Netz beliebig viel transportieren könnte, weil es kann halt zumindest für alles, was realistisch vorkommt, kann es tatsächlich diesen Strom transportieren. Das ist halt aber irgendwie unpraktisch, weil wenn ich mein ganzes Netz nur immer auf den Fall auslege, was denn der maximale Auslastungsgrad wäre, und das passiert nur ein paar Stunden im Jahr, dann ist das halt richtig, richtig teuer. Und das will man halt eigentlich nicht. Das heißt, es führt zu ziemlich hohen Kosten und irgendwie zu ziemlich hohen auch Umweltauswirkungen, weil irgendwie das ganze Alu, was man da in die Landschaft baut, das kommt halt auch nicht von irgendwo. Genau. Und da gibt es aber eine Lösung, wie man das so mehr oder weniger heilen kann. Das ist, ich mache nicht alles als eine große Fläche, in der ich beliebig Strom handeln kann, sondern ich habe viele kleine Flächen, in denen kann ich jeweils individuell beliebig viel Strom handeln. Das ist so, wie wir es in der EU haben. Das heißt, ich kann zum Beispiel in Frankreich, kann ich beliebig innerhalb von Frankreich meinen Strom handeln. Ich kann auch in Italien beliebig viel meinen Strom handeln, also innerhalb von Italien. Ich kann aber zwischen Italien und Frankreich das nicht beliebig viel machen, sondern halt nur so viel, wie über die Leitung passt. In der Praxis habe ich dann, also es ist nicht ganz so einfach, weil Strom fließt nicht ganz immer so, wie man es möchte. Und man möchte auch darauf vorbereitet sein, wenn irgendwo mal was ausfällt. Das heißt, wenn irgendwo eine Leitung ausfällt, dann möchte man nicht, dass das gesamte Netz mit einmal zusammenbricht. Deswegen hat man da immer noch so Sicherheitsabstände und Kriterien, die man versucht einzuhalten. Aber im Prinzip, wenn ich eben den Handel habe, handle ich zwischen den Ländern nur so viel, wie ich eben handeln möchte. Genau. Und man sieht aber auch, manche Länder, wie zum Beispiel Italien, die haben mehrere Zonen. Das heißt, wenn ich eben in Norditalien oder in Süditalien bin, kann ich nicht beliebig den Strom handeln, sondern eben dazwischen nur so viel, wie tatsächlich über die Leitung passt. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Deutschland und Luxemburg zum Beispiel, die teilen sich eine Zone. Die sind halt sozusagen gemeinsam aus der Stromnetzsicht. Bis 2018 war in dieser einen Zone auch noch Österreich mit dabei. Das hat dann aber nicht mehr funktioniert und dann hat man sich entschieden, das aufzuteilen. Genau diese Diskussion, ob man das weiter aufteilen soll, insbesondere Deutschland, in mehrere Strompreiszonen, das ist eben ja, eine Diskussion, die weitergeht. Was man aber auch sieht, ist, dass man trotzdem, obwohl es jetzt so unabhängig voneinander ist, trotzdem eine Annäherung der Preise hat. Also wenn man sich zum Beispiel Deutschland und die Niederlande anguckt und sich davon die Strompreise anguckt, dann sieht man, dass die schon ziemlich nah aneinander sind. Und zwar insbesondere dann, wenn ich keinen Netzengpass zwischen den Ländern habe, naja, dann kann ich halt immer denselben Preis haben, weil wenn ich einen Preisunterschied hätte, dann könnte ich praktisch ein bisschen Strom von dem Land, wo es teurer ist, dahin verkaufen, wo es aktuell, ich könnte den Strom von dort, wo er billiger ist, dahin verkaufen, wo er teurer ist. Und dann nähert sich das eben an. Und nur dann, wenn ich praktisch einen Engpass im Netz habe, nur dann habe ich auch unterschiedliche Preise. Genau. Wenn man sich jetzt mal alle Nachbarn von Deutschland anguckt aus Sicht des Stromnetzes, das stimmt mit der Geografie nicht ganz übereinander, weil manchmal sind Länder vom Stromnetz auch zusammen, obwohl sie sich keine Landgrenze sozusagen teilen. Sieht man aber schon, naja, da gibt es auch insgesamt schon große Unterschiede, insbesondere zu Ländern, wo eben das Stromnetz nicht so gut ausgebaut ist. Da passiert es halt dann schon relativ oft, dass man einen Engpass hat. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, man möchte Deutschland in mehrere Strompreiszonen aufteilen, dann hat man so ein bisschen den Punkt, dass irgendwie regionale Unterschiede in den langfristigen Strompreisen, das finden verschiedene Akteure gar nicht so gut. Wenn man jetzt irgendwie die Industrie in Süddeutschland fragt, ob sie mehrere Strompreiszonen haben wollen, dann sind die tendenziell eher ziemlich dagegen, weil die Sorge haben, dass es dann bei ihnen teurer wird und im Süden halt billiger. Was man da aber so ein bisschen beachten muss, ist, dass kurzfristige Preisunterschiede eigentlich total okay sind. Also wenn es heute ein bisschen teurer im Süden ist und morgen dafür im Norden ein bisschen teurer und dann jeweils andersrum günstiger, dann habe ich damit eigentlich nicht so wirklich ein Problem. So ein bisschen wie als wenn wir jetzt wenn irgendwie in einem Bundesland an einem Tag ein Feiertag ist und im anderen Bundesland ist an einem anderen Tag ein Feiertag, dann ist den Leuten das relativ egal. Aber wenn man jetzt irgendwie in Niedersachsen die Hälfte des Jahres Urlaub hätte und in Bayern gar nicht, dann fänden die Leute das blöd. Genau, deswegen ist so ein bisschen ein Unterschied. Man muss gucken, dass eben die kurzfristigen Preisunterschiede was ganz anderes sind als die langfristigen durchschnittlichen. Genau, und was man auch so ein bisschen dazu sagen muss, dadurch, wie bei uns die Netzentgelte berechnet werden, haben wir auch so schon total große Unterschiede. Also tendenziell, wenn ich auf dem Land wohne, muss ich mehr für meinen Strom zahlen, als wenn ich in der Stadt wohne. Das gibt teilweise auch Sinn, weil auf dem Land muss ich halt viel mehr Kabel in die Erde stecken und es ist insgesamt teurer, das Stromnetz zu betreiben. Also wenn ich irgendwie ein Hochhaus habe, da ist es relativ einfach, jede einzelne Wohnung anzuschließen. Da brauche ich viel weniger Materialien. Deswegen grundsätzlich ergibt das schon Sinn, aber wir haben schon ziemlich massive Unterschiede in den Netzentgelten. Genau, ist natürlich die Frage, wie findet man in diesem ganzen Wirrwarr denn am besten die beste Lösung? Und da gibt es eine total tolle Möglichkeit. Man kann irgendwie das aktuelle Stromnetz simulieren. Das kommt natürlich nie so 100% an die Realität dran, aber man kann sich viel Mühe geben, da möglichst nah dran zu kommen. Und dann kann man diese Simulation nehmen und man kann eine Anpassung dran vornehmen. Also man kann zum Beispiel mehrere Strompreiszonen in dieser Simulation eben konfigurieren. Dann kann man halt mal gucken, was passiert. Und dann kann man halt die Ergebnisse vergleichen. Damit diese Ergebnisse aber halt irgendwie sinnvoll und valide sind, muss ich aber halt schon in den relevanten Punkten der Realität entsprechen, weil wenn ich das nicht mache, dann ergibt das ganze Ding keinen Sinn mehr und ist halt nicht das, was dann real passieren würde. Und so ein paar der Punkte, was sollte man denn mit simulieren, sind eben zum Beispiel die anderen Sektoren. Also ich kann nicht nur mein Stromnetz simulieren, wenn ich weiß, dass eben die Wärme und die Flexibilität da drin total wichtige Faktoren darin sind, ob ich jetzt gerade Strom verbrauche oder nicht. Wenn ich irgendwie in Zukunft eine Wasserstoffwirtschaft haben möchte, die total viel Strom erzeugt und auch verbraucht, da muss ich das halt eben auch irgendwie mitberechnen. Ich muss auch irgendwie Flexibilität in Industrie und Handwerk mit beachten. Genau, und in Haushalten teilweise auch. Genau, ich sollte möglichst das gesamte Netz betrachten. Also wenn ich zum Beispiel sage, mache ich jetzt in Deutschland mehrere Strompreiszonen oder nicht, dann sollte man vielleicht auch das Ausland sozusagen mitsimulieren da drin, damit ich dann auch den realen Effekt habe. Und es gibt leider schon einige so Literatur und so zu diesem Thema. Die gucken sich dann zum Beispiel nur Deutschland an, die gucken sich auch keine anderen Sektoren an, die gucken sich auch nicht den geplanten Netzausbau an. Und dann ist das Ergebnis am Ende halt gar nicht mal so hilfreich, weil es entspricht halt in den ganz entscheidenden Punkten einfach nicht der Realität, was die Annahmen in dem Modell sind. Genau, eine Ressource, die das mal berechnet haben, die ich persönlich sehr sinnvoll finde, die das, was ich gerade eben gesagt habe, was man so haben möchte, wie zum Beispiel die anderen Sektoren mitzumodellieren, ist dieses Paper. Das basiert auf Pipesar, das ist eine quelloffene, also Open Source Bibliothek oder Software, mit der ich Stromnetze und andere Netze wie Wasserstoff modellieren kann. Und da hat man mal geguckt, was passiert denn, wenn ich 30 Strompreiszonen in Deutschland hätte. Genau, und was man sieht auf der linken Seite ist sozusagen, was wäre, wenn wir einfach nur eine Strompreiszone in ganz Deutschland hätten. Und da sieht man, da kommt man am Ende auf so einen Börsenpreis in dieser Simulation von 115,6 Euro pro Megawattstunde. Und wenn ich es aber in 30 Zonen aufteile, dann komme ich halt in jeder Zone auf andere Preise, logischerweise. Das sind jetzt die durchschnittlichen langfristigen. Was man auch sieht, naja, im Süden wird es tendenziell teurer als im Norden. Das ist ziemlich erklärbar, weil irgendwie im Süden ist mehr Industrie, dafür ist in der Nordsee und Ostsee ganz viel Erzeugung an Strom durch Windkraftanlagen. Was man halt aber auch sieht, ist, es wird halt überall massiv billiger. Also insgesamt ist es nicht so, dass einfach der Süden wird teurer und dadurch wird der Norden billiger, sondern ich habe insgesamt auch so eine ganze Verschiebung von den Preisen insgesamt hin zum Negativen, weil halt mein ganzes System insgesamt effizienter wird. Genau, und insbesondere hat man halt auch in den Stellen innerhalb von Deutschland, wo man tendenziell eher dagegen ist, zum Beispiel in Bayern und Baden-Württemberg, so mehr das südöstliche, das südwestliche, Selbst da hat man Einsparungen. Genau, und wird der Strom insgesamt billiger. Es gibt auch noch andere Vorschläge, wie man es aufteilen kann. Es gab zum Beispiel so eine größere EU-Studie, die haben 5 Zonen vorgeschlagen. Das ist so das, was man in dieser Punktwolke sieht. Und diese Studie ist ziemlich bedeutsam, weil das ist so ein offizieller EU-Prozess, der das Ding angestoßen hat. Und am Ende wurde eben so eine Empfehlung für diese 5 Strompreiszonen ausgegeben. Und das Besondere an diesem Prozess ist eben, dass die Mitgliedsländer sich dann tatsächlich dazu positionieren müssen und sagen, ja, das wollen wir so oder nein, das wollen wir nicht so. Und wenn die Mitgliedsländer halt gar nichts machen, dann kann am Ende irgendwann die EU-Ebene entscheiden. Das heißt, es ist schon so ein Punkt, wo es ziemlich entscheidend ist, diese eine spezifische Studie und dementsprechend auch dieses eine spezifische Möglichkeit an 5 Strompreiszonen, die dabei rausgekommen ist. Aus meiner Sicht leider steht jetzt im aktuellen Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung drin, aber dass man definitiv nur eine Strompreiszone haben möchte. Genau, die SPD war mehr dafür, dass man das zumindest mal prüfen sollte. Das hat mich persönlich sehr gefreut, dass die SPD das zumindest prüfen möchte. Das ist zwar immer noch nicht so ausreichend, etwas zu prüfen, aber es ist zumindest schon mal sehr viel besser als die Position der CDU, einfach pauschal dagegen zu sein und zu sagen, es bleibt halt einfach so, wie es aktuell ist. Ist aus meiner Sicht nicht so sinnvoll. Genau, es gibt bei der ganzen Sache aber schon auch immer noch so ein, zwei Probleme. Also wenn man es einfach so mehrere Strompreiszonen hätte, hätte das schon auch Nachteile. Insbesondere sind die Verluste und Gewinne auch nach den Sektoren unterschiedlich. Weil wenn ich zum Beispiel Industrie, also ein großer Industriebetrieb bin, dann zahle ich in der Regel sehr, sehr wenig Netzentgelte. Die Netzentgelte sind aber genau das, was weniger wird, also was, wo ich weniger zahlen muss, wenn ich mehrere Strompreiszonen habe. Das heißt, für diese Industriebetriebe wird der Börsenstrompreis dann eben, der wird höher tendenziell, zum Beispiel im Süden von Deutschland. Das heißt, für die kann es am Ende tatsächlich dazu führen, dass es teurer wird, weil ich eben, es zahlt nicht jeder gleich die Netzentgelte, sondern manche zahlen halt deutlich mehr und dafür zahlen andere deutlich weniger. Und das ist einer so der Punkte, wo man schon sagen kann, naja, deswegen sind wir gegen mehrere Strompreiszonen. Dadurch, dass es insgesamt sich aber so viel mehr lohnt, mehrere Strompreiszonen zu haben, kann man auch relativ einfach dann irgendwelche begleitenden Maßnahmen machen und sagen, naja, für die Leute, für die es tatsächlich teurer wird, da machen wir irgendeinen Ausgleich und subventionieren denen irgendwie den Strompreis ein bisschen und hat dann am Ende vielleicht eine Lösung gefunden, wo es eben für niemanden schlechter wird, aber für sehr, sehr viele dann günstigerer Strom wird und auch nachhaltigerer. Genau. Es gibt neben den Strompreiszonen noch eine andere Lösung, das ist Nodal Pricing. Das ist im Prinzip, ich versuche jede Strompreiszone einfach immer kleiner zu machen, bis ich sozusagen auf dem kleinstmöglichen Level angekommen bin, auf dem, was noch das Übertragungsnetz ist. Das heißt, jede Zone ist dann praktisch nur noch ein einzelner Knoten des Übertragungsnetzes, deswegen heißt das ganze Ding dann Nodal Pricing. Das führt in der Theorie dazu, dass ich mein Übertragungsnetz optimal ausnutze. Das wurde auch schon real umgesetzt, zum Beispiel in Pennsylvania. Auch schon super lange, ist auch ein System, das hat sich in der Praxis bewährt. Ist leider das Problem, dass da die EU-Regularien, die wir halt so haben, die sprechen da eher dagegen, dass man das einfach national umsetzen könnte. Im Gegensatz zu mehreren Strompreiszonen, das kann man im Prinzip auch einfach national ändern. Genau, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, das ist so ein Hybridansatz. Im Prinzip macht man nodale Preise für alle, die wollen. Das heißt, wenn ich unbedingt bei meiner einen Strompreiszone bleiben möchte, dann kann ich dabei bleiben. Aber wenn ich sage, ich möchte unbedingt nodale Preise haben, dann bekomme ich die nodalen Preise. Das könnte man zum Beispiel darüber lösen, dass man so einen speziellen Stromtarif hat, auf den kann man wechseln. Und dann berechnet man eben an der Börse nicht nur das, was national als Einheitspreis rauskommen würde, sondern eben auch den speziellen Preis für Karlsruhe, einen für Stuttgart, einen für Berlin und so weiter. Und die Leute könnten dann praktisch an den Preisen ihren Strom handeln und verkaufen, den sie hätten, wenn es nur da alle Preise gäbe. Genau, die grundsätzliche Idee dazu, die kommt ja auch aus Karlsruhe, von so einem Paper für Elektrolyseure, da habe ich sie zumindest gefunden und ich habe auch nicht wirklich was anderes dazu gefunden. Die haben untersucht, wie man Sektorenkopplung machen kann, dass man eben genau für grünen Wasserstoff, dass man den effizienter erzeugen könnte, wenn man dafür nodale Preise hat. Aus meiner Sicht könnte man das aber eigentlich auch für alles Mögliche machen. Also man kann dasselbe System auch für Batterien anwenden, wenn man es für Wasserstoff machen kann. Und im Prinzip kann man es auch für jeden machen, der so Lust drauf hat. Also wenn ich jetzt sage, als Privathaushalt hätte ich gerne nodale Preise, dann könnte ich das in dem Fall dann tatsächlich machen. Genau, und irgendwie, weiß nicht, meine Waschmaschine besser optimieren, wenn ich da total Lust drauf hätte. Genau, so ein bisschen, wenn man sich die Politik anguckt, wie sind denn die Positionen der Parteien? Und wenn man dann guckt, innerhalb der Parteien ist es schon tendenziell sehr viel mehr von den Personen abhängig als von den Parteien. Also die meisten Parteien haben da jetzt nicht so richtig eine Meinung, wo da alle dafür sind, sondern tendenziell ist irgendwie eine Person dagegen und die andere, jemand anders ist dagegen. Einer dafür, einer dagegen. Genau. Ein wichtiger Punkt waren eben die Verhandlungen zum Koalitionsvertrag. Die SPD hatte sich dafür eingesetzt zu sagen, man prüft das zumindest. Die CDU war fest dafür, dass man daran einheitlich festhält, an der einheitlichen Stromgebotszone. Genau. Wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, es ist ziemlich sinnvoll, wenn wir jetzt schon darauf gucken, wie wir denn mit 100% Erneuerbaren zurechtkommen könnten. Weil wir sind natürlich noch nicht bei 100% Erneuerbaren. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele Batterien angeschlossen werden wollen, wo praktisch jetzt schon man sagt, wir hätten ganz gern die Batterien und irgendjemand möchte das auch privat finanzieren und wir bekommen sie aber nicht angeschlossen, weil unser Netz irgendwie verstopft ist, dann ergibt das total viel Sinn, mehr darüber nachzudenken, wie können wir denn unser Netz effizienter nutzen, im Gegensatz zu dem, was man sozusagen früher gemacht hat, als wir diese Energiemarktliberalisierung eingeführt haben, wo man viel mehr darauf geguckt hat, wie kann ich denn mein einzelnes Kohlekraftwerk optimaler nutzen. Und dadurch, dass man so einen Paradigmenwechsel drin hat, sollte man aus meiner Sicht zumindest jetzt viel mehr darüber nachdenken, wie kann ich denn das Netz effizient nutzen. Und zumindest aus meiner Sicht und auch allem, was ich so dazu gelesen habe, erfordert das ziemlich sicher zwingend lokale und dynamische Strompreise. Bisher haben wir das nicht mit unserer einzelnen Strompreiszone und da muss man definitiv gucken, wie man das dann ganz konkret macht, weil je nachdem, wie man es macht, hat es dann schon Probleme, zum Beispiel, dass halt irgendwelche langfristigen Verträge mit einmal nicht mehr gehen, wenn man mehrere Strompreiszonen einfach so einführen würde. Genau, aber ich glaube auch, dass eigentlich, wenn man es gut ausgestaltet, also wenn man sich sinnvoll überlegt, wie man es denn machen wollen würde, da kann man es eigentlich schon so machen, dass niemand Nachteile hat. Vielleicht kann man es sogar so machen, dass einfach jeder, also irgendwie Industrie, Privathaushalt, Norden, Süden, Osten, Westen, in der Mitte, wo auch immer, sogar Vorteile daraus hätte. Genau, und das führt ziemlich sicher eigentlich zu kleineren Strompreiszonen oder vielleicht sogar nodalen Preisen. Genau, das war's soweit.
Ja, erstmal dickes Danke, Nick. Und wir hätten jetzt noch was Zeit für Fragen. Hat jemand Fragen? Ich gehe mal von vorne nach hinten, wenn das okay ist.
Ja, danke. Du hast eingangs kurz über Gaskraftwerke, Wasserstoffkernnetz als Energiespeicher beziehungsweise als quasi zusatzschaltbare Sachen geredet. Inzwischen gibt es ja auch, also sind ja die Preise, was Speichern pro Kilowattstunde in Akkus angeht, krass gefallen. Die Natrium-Akkus sind auch relativ langlebig von dem, was ich höre. Hast du dich damit mal beschäftigt? Wie schätzt du das ein? Weil ich habe jetzt schon erste Sachen gelesen, wo es halt hieß, naja, die Gaskraftwerke, ob man die dann wirklich noch brauchen, bis sie fertig gebaut sind, ist so eine Frage. Würde mich interessieren.
Ja, also der Punkt ist natürlich, der aktuell, was man eben plant, ist, dass man viel mehr Gaskraftwerke hinzubaut, um eben diese Flexibilität zu erreichen. Und das funktioniert natürlich grundsätzlich. Also man kann damit diese ganzen Netzengpässe und so, die kann man damit irgendwie so halbwegs heilen, wenn man einfach sehr viele Gaskraftwerke hinbaut. Es ist halt aber auch echt teuer, weil du musst die Dinger erstmal bauen. Man muss sie auch noch betreiben irgendwie und dann muss auch noch Erdgas da drin verbrennen. Genau, und das ist halt aber so ein bisschen die Lösung, wie wir uns halt irgendwie immer gemacht hat. Unsere aktuelle Ministerin in der Bundesregierung für Energie, die hat sich halt auch irgendwie in ihrem Leben schon echt viel mit Gas beschäftigt und findet Gas ziemlich toll, wenn man es freundlich ausdrückt. Man könnte auch einfach sagen, dass sie eine Gaslobbyistin ist. Genau, und ja, also Batterien sinken im Preis, das sieht man ja auch, dass eben die Netzanschlüsse von Batterien, also das, was sozusagen private Investoren sagen, wir wollen hier einen Batteriespeicher hinbauen, viel größer ist als das, was wir überhaupt anschließen könnten und auch von der Leistung viel größer ist als das, was wir überhaupt insgesamt an Leistung haben, muss natürlich sagen, es ist irgendwie alles ein bisschen theoretischer Wert, nur weil jemand sagt, er möchte was bauen, heißt es noch nicht, dass alles davon gebaut wird. Aber ja, im Grundsatz natürlich super viel von dem, was geplant ist, an Gaskraftwerken könnte man mit Batterien erstmal machen. Und das, was man eben nicht mit Batterien machen kann, was man nicht mit Flexibilität machen kann, dafür braucht man vielleicht irgendwie eine Art von Gaskraftwerk. Und also ein Gaskraftwerk hat halt eben den Vorteil, dass es nicht so super teuer, das hinzubauen. Und dann muss ich halt irgendwann das Gas verbrennen. Ich kann für diesen Anwendungsfall aber zum Beispiel auch Wasserstoff nutzen. Wasserstoff ist ziemlich teuer allgemein, deswegen ergibt es auch keinen Sinn, das irgendwie für einen LKW oder für eine Heizung oder irgendwas auszugeben oder zu verwenden. Aber wenn ich es eben praktisch nur ein paar Mal im Jahr, nur wenn ich wirklich mal einen kalten Winter mit keinem Wind und keiner Sonne habe, wenn ich den nur dafür nutze, dann ist es insgesamt in der Gesamtlösung schon ziemlich günstig. Das heißt, insgesamt, um den Bogen zu schließen, ich könnte halt auch einfach direkt Gaskraftwerke bauen, die nur wasserstofffähig sind und noch Batterien dazu. Und habe ich insgesamt auch ein funktionierendes System. Ich habe aber halt kein Erdgas mehr, was ich verbrenne. Und ich schade nicht mehr dem Klima. Ja.
Ja, noch eine kurze Frage zum Thema Wasserstoff, weil wir gerade dabei sind. Wie sieht es denn eigentlich aus? Strom ist ja nicht das Einzige, was CO2 produziert. Und es gibt eine ganze Menge Industriebereiche, wo Wasserstoff als Prozessgas wichtig ist, insbesondere auch, wenn wir von CO2-Emissionen wegkommen wollen. Ja. Ich denke jetzt mal an Stahlproduktion und so. Und wenn ich mir jetzt da umgekehrt ansehe, dass nur 1 bis vielleicht 2% oder sowas vom Wasserstoff aktuell aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, dann mache ich mir halt persönlich Sorgen, wenn wir über Wasserstoff als Speicher reden, wenn wir noch so viel Wasserstoff für andere Sachen auch noch brauchen. Hast du dazu vielleicht noch irgendeinen Kommentar?
Ja, also das ist ein super Punkt. Wasserstoff ist eine sehr sinnvolle Lösung für viele Sachen, weil Stahl zum Beispiel, das werden wir in Zukunft halt wahrscheinlich auch immer weiter noch brauchen. Und das kann ich irgendwie mit Kohle herstellen, das erzeugt CO2. Ich kann es halt aber auch mit Wasserstoff mehr herstellen, dann habe ich halt viel weniger CO2 und dafür brauche ich erstmal den ganzen Wasserstoff. Und aktuell erzeuge ich den größtenteils aus Erdgas, was halt auch wieder nicht gut ist. Und die Lösung dafür ist, ich muss halt Wasserstoff erzeugen. Aus meiner Sicht der einzig realistische Weg ist halt grüner Wasserstoff, sprich ich nehme irgendwie grünen Strom und erzeuge daraus Wasserstoff in einem Elektrolyseur. Genau, man muss natürlich gucken, für welche Sachen ist der Wasserstoff dann sinnvoll und für welche nicht. Wie gesagt, für Heizen irgendwie privat in der Heizung Wasserstoff verbrennen, ist glaube ich ein Konsens, dass es einfach überhaupt nicht sinnvoll ist. Ich habe auch so Sachen wie Flugverkehr. Da gibt es eigentlich gar keine Lösung so richtig, wie man sinnvoll fliegen kann, ohne das Klima zu belasten. Weiß ich nicht. Darauf verzichten kann man, aber sonst irgendwie gibt es da keine andere sinnvolle Lösung. Vielleicht ist Wasserstoff da irgendwie so eine Halblösung, irgendwie für einen Rettungshubschrauber oder was auch immer. Genau, ich glaube, gerade deswegen ist es so wichtig, dass man ganz massiv die Erzeugung an Wasserstoff ausbaut, um halt eben zum Beispiel auch erstmal die Erzeugung von Wasserstoff mit Erdgas zu ersetzen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es schon auch sinnvoll, dann irgendwann in Zukunft, dann auch den Wasserstoff in den Gaskraftwerken zu verheizen. Wobei ich mir persönlich auch nicht 100% sicher bin, welcher von den beiden Schritten zuerst kommt. Also ob es erst sinnvoll ist, jetzt temporär noch ein bisschen Gas, zum Beispiel in den alten Gaskraftwerken zu verbrennen und den Wasserstoff dann, weiß nicht, für die Stahlherstellung zu nutzen oder andersrum, dass ich weiterhin Kohle in der Stahlherstellung nutze und dafür dann den Wasserstoff im Wasserstoffkraftwerk, da muss man halt einfach die beiden Dinge vergleichen und gucken, was davon ist sinnvoller.
Konkret die Frage ist, bei den Verteilernetzen wird jetzt mittlerweile auch schon relativ viel erneuerbare Energien in die Verteilernetze mit eingebaut. Das heißt, man muss sich auch wieder darauf vorbereiten, dass die auch von den Verteilernetzen raus in die Übertragungsnetze geht, was ja eigentlich von der Konzeption vom Stromnetz überhaupt gar nicht gedacht war. Die Frage ist, wie geht man damit um und kann man das überhaupt in diese Übertragungsnetzbetreiber, die sich ja eigentlich nur für ihr Übertragungsnetz interessieren und nicht für die Verteilnetze von den anderen Betreibern, wie man das koordiniert, wie wird das gerade koordiniert?
Ja, also ich habe grundsätzlich das Problem, ich kann einen Netzengpass an total vielen Stellen haben. Also wenn ich jetzt hier vorne irgendwie 20 Wasserkocher gleichzeitig anmache, dann fliegt hoffentlich irgendwo die Sicherung raus oder vielleicht ist der Anschluss hier auch gut genug, aber es gibt irgendeine Anzahl an Wasserkochern, die ich hier gleichzeitig anmachen kann. und irgendwann fliegt die Sicherung. Total gute Sache, weil sonst brennt es hier vielleicht. Das ist eine tolle Erfindung. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Sicherung fliege, bei mir, oder das ist jetzt nicht bei mir, aber hier irgendwie im ZKM, dann muss halt irgendwie sich das ZKM darum kümmern, wie sie damit klarkommen mit ihrem eigenen Netz. Und vielleicht bauen sie dickere Leitungen hier ein, wenn man hier irgendwie langfristiger vorhat, total viel Strom zu verbrauchen. Wenn ich dann irgendwann hier aus dem ZKM rauskomme, an den Anschluss des ZKM, dann habe ich halt eher das Verteilnetz. Da kann ich auch einen Netzengpass haben. Und danach kommt dann irgendwann das Übertragungsnetz, was halt eben zum Beispiel von Süddeutschland nach Norddeutschland den Strom transportiert. Und im Prinzip habe ich auf diesen verschiedenen Ebenen verschiedene Lösungen, wie ich das sinnvoll machen kann. Also in meinem eigenen Haushalt habe ich halt einfach eine Sicherung und wenn ich da zu viel anschließe, dann fliegt mir halt die Sicherung raus, dann muss ich in den Keller gehen oder sonst wohin, muss die Sicherung wieder reinmachen und muss irgendwie selber damit zurechtkommen. Wenn ich jetzt in einem Verteilnetz bin, ist das anders, weil wenn ich jetzt zu viel Strom verbrauche, weil mein Elektroauto irgendwie alle in der Straße schließen es gleichzeitig an, dann ist es halt irgendwie den Leuten, die gerade kein Elektroauto haben oder die es gerade nicht laden, ziemlich unfair zu sagen, wenn jetzt einfach in der ganzen Straße die Sicherung rausfliegt. Ist auch für die Sicherung nicht so gut. Aber so, dann brauche ich eine andere Lösung als bei mir in der eigenen Wohnung. Genau, da gibt es auch schon so teilweise Lösungen, zum Beispiel in § 14a im Energiewirtschaftsgesetz, der halt eben sagt, naja, zum Beispiel, wenn jetzt alle wollen ihr Elektroauto dahin bauen, eigentlich ist mein Verteilnetz lokal aber schon ziemlich gut ausgelastet, dann könnte ich theoretisch mein Elektroauto natürlich immer nur langsam laden, dann ist mein Verteilnetz auch nicht komplett ausgelastet. Vielleicht ist aber eine sinnvollere Lösung zu sagen, ich gebe dir grundsätzlich, also der Verteilnetzbetreiber gibt mir grundsätzlich erstmal den besseren Anschluss, das heißt, ich kann mein Elektroauto auch schnell laden, außer wenn das Verteilnetz lokal halt überlastet ist, dann wird mein E-Auto oder die Wallbox halt eingewiesen zu sagen, okay, du darfst jetzt aktuell nur noch mit weniger Strom laden. Das hat dann halt so ein bisschen die Vorteile von beiden und das führt halt dann dazu irgendwie, wenn dann der Nachbar sein Licht anmacht, dann lädt halt eventuell mein Elektroauto ein bisschen langsamer. Dafür kann ich es die allermeiste Zeit super schnell laden und ich habe irgendwie nicht riesen Kosten dafür gehabt, irgendwie das Verteilnetz auszubauen. Und wenn ich dann darüber ins Übertragungsnetz komme, dann komme ich halt so ein bisschen mehr an den Punkt, naja, in dem Übertragungsnetz gibt es halt mit einmal Zehntausende Leute, die da theoretisch was machen können, irgendwie der Batteriebetreiber. Da ist dann vielleicht die Lösung, über Preise das zu regeln, also über Strompreiszonen sinnvoller. Wenn ich jetzt aber im Verteilnetz bin, ist das mit den Strompreisen vielleicht nicht so sinnvoll, weil wenn da irgendwie nur 100 Leute angeschlossen sind, dann ist das irgendwie alles super ineffizient und dann wird irgendwie mein Elektroautoladen teurer, nur weil der Nachbar irgendwie sein Licht anmacht. Das ist schwierig. Also aus meiner Sicht ist es ziemlich schwierig und ich glaube, deswegen braucht man halt verschiedene Lösungen. Also irgendwie einfach eine stumpfe Sicherung und dann ist halt gut, wenn sie fliegt. Und so muss man halt im Zweifel einfach ein dickeres Kabel in die Wand legen und dann ist halt auch gut. Man macht halt irgendwelche Lösungen, wo dann halt die größten Verbraucher irgendwie geregelt werden. Hin zu Strompreisen, Strompreiszonen, wo ich dann Unterschiede habe, wobei das auch so ein fließender Bereich ist. Ich habe teilweise auch im Übertragungsnetz eine Überbauung, also zum Beispiel ich schließe dort, wo aktuell meine Solaranlage ist, schließe ich jetzt an denselben Anschluss noch die Batterie an und habe ich halt irgendwie eine Solaranlage, die kann 10 MW erzeugen und eine Batterie, die kann 10 MW erzeugen oder also halt einspeisen oder verbrauchen aus dem Netz. Und dann bin ich halt dafür verantwortlich, dass ich nur 10 MW über meinen Anschluss rüberschicke. Genau, und ich habe dann eben eine Batterie, ich kann mit der halt keinen Strom einspeisen, wenn ich gerade 100% Erzeugung habe. Aber in der Regel möchte ich von der Batterie eh keinen Strom einspeisen, wenn ich gerade super viel Solarstrom habe. Genau, und damit habe ich dann am Ende eine Lösung, wo ich irgendwie relativ günstig von Netzseite aus eine Batterie dazu bauen kann, ohne massiv das Netz auszubauen. Und das ist auch so Sachen, die in letzter Zeit erstmal grundsätzlich erlaubt wurden, dass man das machen darf. Man hat aber die Betreiber der Netze nicht dazu verpflichtet, dass sie es auch anbieten müssen. Deswegen passiert das in der Praxis noch nicht so super viel. Genau, aber das sind auch so Sachen, die sich langsam entwickeln. Ja.
Ja, nochmal Frage zu den Großspeichern. Das ist für mich die Zahl des Tages. 226 Gigawattstunden Anfrage. Da wird Doc Brown die Haare zu Berge stehen. Wer will denn die bauen? Ist das die Industrie, die sich für sich selbst braucht? Also jetzt zum Beispiel so ein Chemiebetrieb, der viel Strom braucht, der dann für sich selbst den Strompreis, den Großspeicher braucht? Oder ist das jetzt eine Firma, die, also zum Beispiel ein Energieversorger, der da seinen Stromkosten optimieren möchte? Oder sind das einfach freie Betriebe, die dann sagen, ja, ich habe hier Platz und ich kaufe Strom billig ein und verkaufe ihn teuer weiter?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so 100%, was davon wie viel ist, aber vom Grundsatz her ist es, glaube ich, alles so ein bisschen, was du gesagt hast. Wie man sieht, bisher ist super viel in Heimspeichern. Heimspeicher ist in der Regel mehr, dass ich meinen Eigenverbrauch optimiere. Das liegt dann an den Netzentgelten, weil die einen ziemlich großen Anteil dessen ausmachen, was ich überhaupt zahle. Das heißt, es macht für mich gar nicht so den Unterschied, ob jetzt der Strom gerade billig oder teuer ist. Das heißt, mit so einem Heimspeicher versuche ich in der Regel einfach nur meinen eigen erzeugten Strom einzuspeichern und nicht den aus dem Netz. Das heißt, ich optimiere sozusagen nur für mich selber hin. Das heißt, es ist auch nicht unbedingt gesellschaftlich immer so 100% sinnvoll, was passiert, aber im Allgemeinen schon, so ganz grob. Genau, aber es gibt halt auch die Anfragen für größere Batteriespeicher, die dann im Prinzip so wie ein Pumpspeicherkraftwerk operieren würden. Die laufen halt heutzutage auch. Und da gibt es dann auch Regelungen für die Netzentgelte, dass man nicht irgendwie, wenn ich einen Strom heute irgendwie in meinen Batteriespeicher einspeichere und danach wieder ausspeichere, dass ich dann nicht die normalen Netzentgelte zahlen muss. Genau, ist aus meiner Sicht auch total sinnvoll, weil sonst wäre es teurer, als wenn man es günstiger macht, die Batterien einzuspeisen und dann, ja.
Hallo, ich fasse mal kurz deinen Vortrag zusammen. Du möchtest am besten, dass wir alle mobile Tarife haben. Jetzt ist es aber leider so, dass wir in einem Kapitalismus, in einem sozialen Kapitalismus leben. Und wir wollen ja trotzdem, dass der Ausbau von Solar halt trotzdem schon starten geht. Wenn wir jetzt aber mobile Preise hätten, dann würde natürlich im Mittag, wo am meisten Solar eingespeist wird, natürlich der geringste Strompreis anfallen. Damit wäre Solarausbau am unwirtschaftlichsten, weil er ja schon dann, genau dann zum Tragen kommt, wo halt der günstigste Preis da ist. Und damit würde es, oder ist es sehr wahrscheinlich oder könnte es denkbar sein, dass dann natürlich weniger Solar ausgebaut wird, weil gerade da brauchen wir ihn ja nicht. Aber gerade dort sollten wir ihn ja ausbauen, weil dann hätten wir höhere Überspitzen, also dann wären diese Spitzen halt noch viel höher. Dann könnten wir zu dem Zeitpunkt, weil es dann ja so viel günstigeren Strom gäbe, könnten wir den ja dann gerade zu Wasserstoff, sage ich jetzt mal, umwandeln. Und dann würde es ja für die Allgemeinschaft erst natürlich sehr viel später zu einem insgesamt günstigeren und stabileren Preis führen. Wie willst du diese, oder wie soll diese Marktanalogie, sage ich jetzt mal, behoben werden? Also durch noch mehr Subventionen, also durch überhaupt Subventionen, sagen wir es mal so. Oder welche Arten stellt man sich da vor?
Das ist eine super wichtige Frage. Zum einen, also genau, das Problem ist, wenn halt eben viel mehr Solar oder an Erzeugung da ist, als wir überhaupt an Last haben, dann ist der Strom, so wie wir es aktuell machen, an den Börsen einfach gar nichts mehr wert. Genau, und das ist halt ein Problem, wenn ich Solar ausbauen möchte und wann immer ich Strom erzeuge, ist der Strom gerade super billig. Funktioniert nicht so gut, wie wenn ich halt immer den teureren Strom genau verkaufen kann, was ja auch genau der Grund ist, warum sich dann eine Batterie oder ein Pumpspeicherkraftwerk lohnt durch diese Differenz. Was ich natürlich aber aktuell habe, ich nehme einfach diesen Nachteil, den ich dadurch habe, dass ich halt günstigere Preise an den Börsen habe, wann immer ich Strom erzeuge, und lege den einfach auf die Gemeinschaft um. Also es ist die EEG-Umlage, die sagt im Prinzip, ich kriege halt immer denselben Preis. Das ist das, was unter anderem dazu führt, dass halt Biomasse einfach immer so einmal konstant durchläuft. Weil wenn ich immer denselben Preis bekomme, dann gebe ich mir auch keine Mühe für irgendwie einen Gasspeicher, weil warum soll ich das Ding da hinbauen, wenn ich eh immer gleich viel Geld bekomme? Und der Punkt ist jetzt aber natürlich, wenn ich diese Kosten nicht mehr von der Gesellschaft trage, durch was früher die EEG-Umlage und jetzt heutzutage durch die CO2-Bepreisung eben durch allgemeine Steuern bezahlt wird, wenn ich das jetzt abschaffe, dann habe ich tendenziell erstmal einen Nachteil für einen Solaranlagenbetreiber. Das ist ein Problem. Da muss man gucken, dass man vielleicht die irgendwie anders weiterhin fördert. Vielleicht indem man einfach noch höhere CO2-Preise hat und dann das insgesamt mit diesem Geld dann die Netzentgelte reduziert. Es hat aber auch einen sehr großen positiven Effekt. Und zwar kann ich eine Solaranlage ja auch total verschieden hinbauen. Also ich kann die Richtung Süden ausrichten, dann habe ich den meisten Ertrag, weil da kommt am meisten Sonne aus dem Süden. Ich kann die aber auch nach Osten ausrichten oder nach Westen. Wenn ich nach Osten ausrichte, dann habe ich tendenziell morgens mehr Strom. Und wenn ich sie nach Westen ausrichte, habe ich halt abends mehr Strom. Und das führt dann halt dazu, dass ich, anstatt ich habe so eine spitze Glocke, wie man sie sozusagen hier hat, Es geht dann so sehr spitz hoch. Wenn ich nach einer Anlage baue, wo ich ein Panel nach Osten und eins nach Westen, habe ich halt so eine viel breitere Glocke, die mehr von dem Tag abdeckt. Und das führt halt dazu, dass ich weniger Speicher brauche. Das ist insgesamt effizienter. Und wenn ich jetzt die Anlage nach dem Börsenstrompreis bezahlen würde oder nach einem Nodal Pricing oder was auch immer, dann ist halt eine Anlage, die nach Ost-West ausgerichtet ist, die also tendenziell weniger Strom erzeugt, aber Strom, der für mich viel sinnvoller ist gesellschaftlich, die lohnt sich dann mit einmal mehr. Das heißt, es führt im Endeffekt dazu, dass ich die Solaranlage sinnvoller aufbaue. Also es ist dann halt wieder von den Investments sinnvoller. Genau, und bei Windanlagen ist im Prinzip dasselbe. Das führt halt womöglich tendenziell dazu, dass ich irgendwie in Süddeutschland, wo ich aktuell eher einen höheren Stromverbrauch als Erzeugung habe, mehr Windkraftanlagen bauen würde und weniger einfach in die Nordsee. Und da muss sich halt der Netzbetreiber, sprich am Ende irgendwie alle, darum kümmern, dass auch irgendwie diese Windkraftanlage auch tatsächlich angeschlossen wird und der Strom davon irgendwie woanders hinkommt.
Ja, danke Nick. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Ich weiß, dass wir mindestens noch 3 Fragen im Publikum haben. Bist du jetzt anschließend noch irgendwie verfügbar für die Fragen, auch wenn es nicht alle mitbekommen?
Ja, genau. Man kann mir auch eine Mail schreiben an strom@nick-marx.de. Hatte ich irgendwo ganz am Anfang von den Folien. Ansonsten habe ich auch noch so ein kleines bisschen Lektüre. Einmal 3 Vorträge, die bei mediaccc.de sind oder erschienen sind. Das sind die obersten 3. 2 davon, die waren jetzt auch auf der GPN. Die waren am Anfang der GPN. Die könnt ihr leider jetzt nur noch online gucken. Und einen 3., da geht es mehr so ein bisschen um IT-Security vom Stromnetz. Finde ich persönlich super toll. Und danach dann noch mehr so Paper und wissenschaftliches Zeug, was so ein bisschen mehr sich um, genau, wie man so Strompreiszonen und sowas, wenn man das sinnvoll macht. Genau.
Ja, dann nochmal bitte einen Applaus für Nick.